Und dann kommt man so ein bisschen in die Bredouille. Was macht man jetzt eigentlich da mal? Das HR-Mitarbeiter kriegt irgendwelche Hinweise, irgendwelche Themen. Läuft man dann zum Vorgesetzten, zum Vorstand, wo auch immer und berichtet das Ganze? Wie ist man in diesen ganzen Prozess eingepflegt? Und das ist nicht immer ganz klar zu sagen. Wie gesagt, in einigen Unternehmen hat auch HR immer noch diese designierte Rolle als Whistleblower. Und da muss man sich eben fragen, wie ist das eigentlich bei uns geregelt? Stehe ich daneben? Stehe ich dabei? Bin ich nur ein Dritter, der den Hinweis gibt, thanks for sharing, aber bitte, da ist die Meldestelle, geh mal darüber, da kannst du es hinterlassen. Wie trete ich es dann selber weiter oder werde ich dadurch zum Whistleblower?
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast in der dritten Staffel mitten im Orga-Design. Wie immer mit der fantastischen Annika aus Hamburg und mir, Anjali, aus Berlin. Herzlich willkommen, Annika. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich heute eine weitere Folge mit dir aufnehmen darf, Anjali. Mir geht's blendend an diesem tollen, sonnigen Freitag. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin einfach seit Tagen schon aufgeregt, weil es wird wieder eine Legal-Folge. Ich freue mich so sehr.
Richtig viel gute Laune und positive Stimmung hier heute bei uns.
Ich höre da eine gewisse Ironie, die macht gar keinen Sinn für mich, weil wir reden jetzt eine Stunde über Compliance. Ich freue mich so sehr. Und weil das ein so spannendes Thema ist für mich und hoffentlich für euch da draußen, haben wir uns Fachexpertise geholt und zwar in Form von Nicolas Roggel von AdWorks, einer meiner absolute Lieblingsarbeitsrechtsfirma. Und Nicolas, wie schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
Ja, vielen Dank, dass ich hier das heute mit euch aufnehmen darf. Eben nicht ganz so sonnigen Berlin, muss ich dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich.
Bevor wir einsteigen, magst du einmal ganz kurz erzählen, wer du bist und warum du die perfekte Wahl für diese Folge bist? Kein Druck so.
Kein Druck, ja. Nicolas Roggel ist mein Name. Anjali, du hast es schon erwähnt, ich bin Partner der Kanzlei AdWorks, AdWorks Legal, hier in Berlin. Wir als Kanzlei haben drei Standorte, Berlin, Hamburg und München. Wir beraten die Arbeitgeber ganz konkret bei eigentlich allen Fragen zum Arbeitsrecht. Und meine besondere Expertise ist da gerade die Schnittstelle zu den üblichen Compliance-Themen. Und da glaube ich heute für euch ein guter Ansprechpartner zu sein und versuche euch da zu unterstützen.
Ja, aber macht ja gar keinen Sinn, weil Compliance hat ja gar nichts mit HR zu tun, oder Annika?
Nee, null. Das ist natürlich Ironie. Ich freue mich auch heute total auf die Folge und ich bin gerade auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe gestern pünktlich zur Aufnahme dieser Folge wieder ein Beispiel bekommen, warum ein gewisses Rechtsverständnis von HR-Abteilung so wichtig ist. Und zwar über einen LinkedIn-Kommentar, den würde ich jetzt mal anonymisieren. Da hat mir gestern eine Freundin zugeschickt, die ebenfalls Juristin ist. Und leider nehmen wir hier nicht mit Kamera auf, aber ich werde jetzt mal eure Gesichter ganz genau beobachten, wie ihr darauf reagiert. Und zwar postet jemand unter einen Kommentar zum Thema Remote Work, Geheimtipp für alle, die davon träumen, aus dem Ausland zu arbeiten. Macht 2 Wochen einen Test, zum Beispiel nach Barcelona, arbeitet 2 Wochen von dort, erzählt eurem Chef nichts davon, Homeoffice, Hintergrund blurry machen und gut ist. Falls ihr das schätzt, wisst ihr ja, wie wichtig euch ein Remote-Job sein kann. Wie meine Freundin dazu, wie ich sie zitieren darf, Geheimtipp für alle Mitarbeitenden oder aber auch Geheimtipp fürs Strafgesetzbuch, für die Steuerfahndung. Schon smart, sowas unter vollem Namen zu schreiben. Und ich muss sagen, mir dreht sich bei sowas immer total der Magen um. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in diese Themen Legal Compliance sehr tief eintauchen von uns und freue mich auch entsprechend auf die heutige Folge.
Ja, vor allem, du hast ja das Thema jetzt rausgesucht, was ich würde tippen, eins der großen Compliance-Themen ist, die wir alle super schmerzhaft erlebt haben. Also dieses ganze Thema, warum darf ich nicht im Ausland arbeiten? Bei Piep-Piep dürfen die aber im Ausland arbeiten. Meine Kollegin in der anderen Firma kann aber 38 Monate in Paraguay sitzen und arbeiten. Warum kann ich das nicht?
Im Jahr.
Im Jahr. Das finde ich eigentlich schon eins der großen Themen für Compliance und HR, falls es überhaupt noch so relevant ist, weil es müssen ja alle zurück ins Office. Fällt mir gerade ein. Nein, aber ist das ein Thema, Nicolas, was bei euch viel aufkam?
Das ist ein Thema, was bei uns natürlich extrem viel aufkam. Gerade so wie du es gesagt hast, Anjuli, immer der Vergleich zu anderen vermeintlich ach so liberalen Arbeitgebern, die das handhaben. Also wenn das Arbeitgeber teilweise so liberal gehandhabt haben, dann muss man denjenigen, ich will nicht sagen, nachher bei der Steuer oder bei den Sozialkassen anschwärzen, aber die fahren dann extrem oder die segeln da extrem hart am Wind. Der Punkt ist, der Arbeitnehmer oder sagen wir es mal so, die Arbeitsstelle, da wo er seine zentrale Tätigkeit hat, hat eben Implikationen sowohl auf das Steuerrecht als auch auf das Sozialversicherungsrecht. Häufig wird das eigentlich tatsächlich bei den Sozialversicherungsthemen diskutiert, dass eben, naja, wie soll man sagen, innerhalb von Europa ist das vielleicht einigermaßen geklärt, dass wenn man eben, du hattest das Beispiel Barcelona gebracht, wenn man aus Spanien arbeitet, gibt es tatsächlich europäische Richtlinien, die das einigermaßen guiden können. Sobald man aber aus der EU rausgeht, wird das Ganze ganz, ganz schnell strafrechtlich relevant, weil du natürlich dann im Zweifel eben halt auch jeweils in den Jurisdiktionen, ich hatte auch mal so einen Fall Sri Lanka, die Leute wollten unbedingt aus Sri Lanka arbeiten, Thailand ist auch total beliebt, dass dann dort die lokalen Sozialversicherungsrechte reinkicken und sich dann dort natürlich ganz andere Verpflichtungen auftun. Aber auch in Europa muss man bedenken, es gibt diese schönen A1-Bescheinigungen, die wahrscheinlich viele Leute davon auch schon gehört haben. Also eigentlich, sobald man mit dem Handy arbeitend irgendwo ins Ausland geht, auch innerhalb Europas, sollte man so ein Dokument haben. Sonst unterfällt man nämlich da danach auch der Sozialversicherungspflicht. Ja. Was ich damit sagen will, ist, es gibt eben eigentlich für jedes Land spezifische Kriterien, Regelungen, die der Arbeitgeber vor allem zu berücksichtigen hat. Und wenn er das nicht tut, macht er sich jeweils theoretisch auch strafbar, aber zumindest dann im Zweifel ja zahlungspflichtig gegenüber den dortigen Behörden. Also das ist ein heftiges Thema. Das sollte man nicht zu klein machen, das sollte man eher aufbauschen. Und wie gesagt, da haben wir jetzt bislang nur noch mit der sozialversicherungsrechtlichen Thematik zu tun gehabt. Steuerrechtlich ist das natürlich auch ganz relevant, insbesondere wenn die Leute da länger als das halbe Jahr meinen, aus, keine Ahnung, Guernsey, Irland, Amerika oder was weiß ich was, rausarbeiten zu wollen. Das wird dann halt sehr, sehr teuer. Und für den Arbeitgeber natürlich insoweit aber relevant, weil er bei Lohnsteuerabführungen, Sozialversicherungsbeiträgen immer der Ansprechpartner ist und sich da ganz schnell haftbar macht.
Das war eins der Themen für mich. Wir haben ja auch schon mal in der zweiten Staffel viel drüber geredet, mit dem Fabian damals. Aber da ist für mich schon so ein Thema, wo ich oft frustriert war, weil die Finance das relativ schulterzuckend sich angeguckt hat, auch wenn ich immer das Wort Betriebsstätte gerufen habe. Finance fühlte sich da ja oft nicht so richtig verantwortlich, weil es hat ja objektiv in dem Fall wirklich viel mit People zu tun. Wo wir dich jetzt hier sitzen haben und das ja auch gar nicht mehr so relevant ist wie damals in Corona, wie beurteilst du denn diesen Trick, den viele Unternehmen gemacht haben, zu sagen, sag mir halt nicht, wo du bist? Also dieses klassische, das Unternehmen sagt, ihr dürft nur in Europa einen Monat arbeiten mit A1-Bescheinigung, aber die unausgesprochene Regel ist, solange du morgens um 10 da an dem Rechner sitzt, blurry Hintergrund, will ich eigentlich nicht wissen, wo du bist. War das eine gute Idee?
Also meine Eltern haben mir früher immer schon beigebracht, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Ja? Juristenhaushalt.
Nee, Medizinerhaushalt, muss man sagen. Aber insoweit war das da auch schon die gängige Phrase. Tatsächlich ist das Thema Vorsatz, also Kenntnis des Arbeitgebers bei solchen Themen sehr, sehr, ich will nicht sagen irrelevant, aber sehr stark zurückzustellen. Natürlich, dieses Strafmaß per se hängt nachher davon ab, welche Kenntnis man davon hatte. Aber wenn man gerade mit so einer Aussage drankommt, sag's mir halt nicht, das ist dann die drei Affen mit den verbundenen Augen und den Ohren und so weiter, sollte man also sehr vorsichtig sein. Ja. Und die Zahlungspflicht per se, wie gesagt, ist unabhängig davon, ob der Arbeitgeber es wusste oder nicht.
Ach, das ist ja interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, ich lebe jetzt in Spanien und ich erzähle das wirklich niemandem. Und der Arbeitgeber hat auch nicht nachweisbar gesagt, ist mir halt egal. Und dann kommt das raus und der Arbeitgeber kann nachweisen, dass ich das gegen seine Empfehlung gemacht habe, weil oder gegen seine Anweisung, weil wir haben eine DA, also eine Dienstanweisung. Wir haben All Hands gehabt, wo gesagt wurde, bitte nur Deutschland. Auch dann müsste der Arbeitgeber zahlen, weil ich ja da meine Tätigkeit verrichtet habe. Nikolas nickt mit diesem juristischen Nicken, wo sie sagen, ja, was willst du von mir? Es ist so. Das heißt, meine Pflicht wäre es, zu gucken, wo die Leute wirklich sitzen über die IP-Adressen oder was?
Im Zweifel schon, im Zweifel schon. Ich meine, man sollte natürlich seinen Mitarbeitern auch ein bisschen trauen, ne? Man muss es vielleicht mal etwas differenziert betrachten, so wie die Juristen das immer so schön machen. Ich kann jetzt aus deutscher Sicht berichten, also es ist ein bisschen auch eine Art Parallelwertung in der Laiensphäre. Also wie das in Deutschland vice versa passieren würde. Ne? Wenn die Leute, wenn das jetzt eben ein Spanier ist oder ein spanisches Unternehmen und die Person würde hier, was heißt illegal, würde eben ohne das seinem Arbeitgeber mitzuteilen in Deutschland arbeiten. Dann würde die Sozialversicherungspflicht, also wenn die Voraussetzungen vorliegen, eben die mehrheitliche, das Zentrum der Lebensführung hier in Deutschland ist, dann würde es alleine darauf ankommen, also auf die objektiven Tatsachen. Punkt. Und eben unabhängig von der Kenntnis, die Sozialversicherungspflicht tritt ein, die existiert. Und der Arbeitgeber ist halt derjenige, der Adressat dieser Beitragspflicht. Und das hat nichts mit der Kenntnis zu tun per se. Das kann also im Endeffekt im Nachhinein passieren. Wie gesagt, vice versa. Ich kann nicht sagen, ob bei den Spaniern das unmittelbar gleich ist oder möglicherweise in anderen Jurisdiktionen möglicherweise die Kenntnis sehr wohl vorausgesetzt wird. Aber wie gesagt, in die andere Richtung, und so wird es eigentlich, das ist mein gängiges Verständnis von der Situation, dass es immer tatsächlich auf die Tatsachen ankommt. Punkt. So muss man sagen.
Ja, da wird mir ja rückwirkend warm und kalt.
Ja, genau. Und ich meine, was ist das? Das ist das Worst-Case-Szenario. Ne? Der Arbeitgeber hat zum Beispiel eben in Deutschland die ganze Zeit die Sozialversicherungsbeiträge für die Personen abgeführt. Und jetzt kommt der spanische Sozialversicherungsträger und sagt, ich hätte jetzt gerne aber auch meinen Anteil. So, dann kann sich natürlich der Arbeitgeber hinstellen und versuchen, das Ganze vom Deutschen wieder zurückzubekommen. Da sind dann Ausschlussfristen und Verjährungsfristen und so weiter dabei. Ein hoher bürokratischer Aufwand per se. So die Frage dann der Anrechenbarkeit. Ich meine, wie gesagt, die strafrechtliche und die Ordnungswidrigkeitsebene lassen wir mal weg. Also da kriegt man die Beiträge wieder. Ist dann halt ein erheblicher Aufwand per se. Und ganz wichtig auch, insoweit zu wissen, vom Arbeitnehmer kriegt man als Arbeitgeber da eigentlich nichts zurück. Also beziehungsweise ist man sehr stark eingeschränkt, dass das ein immenses Risiko für das Unternehmen ist in diesen Konstellationen. Also daher auf jeden Fall Augen auf, ob man jetzt die IP-Adresse jedes Mal kontrollieren muss. So ganz einfach ist das, glaube ich, auch nicht. Ich bin da kein Fachmann, aber jedes Mal die IP-Adresse zu überprüfen, wo die Person gerade ist, dann gibt es ja auch diese VPNs und so weiter, keine Ahnung, alles ein bisschen schwieriger. Aber Augen auf, versuchen eben solche Sachen, solche Risiken aufzugreifen. Ich will jetzt nicht sagen, Fangfragen stellen, ja, aber welcher Feiertag wird heute bei dir gefeiert?
Warum sitzt du eigentlich im T-Shirt hier?
Ja, genau. Im Winter sollte man sich entsprechend kleiden, ja.
Ja, vielleicht, also ohne dass wir wollen ja über Compliance reden, aber es ist ja ein fantastisches Einstiegsthema. Ich würde nur gerne einmal noch für meinen inneren Seelenfrieden sagen, ihr Lieben da draußen, das eine ist dieses ganze Thema Arbeitgeber und was der zahlen muss und sowas. Aber bitte, bitte achtet auch darauf, ob ihr in diesem Land arbeiten dürft. Wenn ihr keine Arbeitserlaubnis habt, um in Sri Lanka oder in Amerika zu arbeiten, dann habt ihr potenziell noch ein ganz anderes Problem. Also das nur einmal, weil die Diskussion hatte ich dann schon viel, wo Leute gesagt haben, ja, aber ich bin ja erreichbar. Ja, weiß ich nicht, hast du eine Arbeitserlaubnis für Sri Lanka? Das noch einmal. Aber, liebe Annika, was sind denn für dich neben diesem schönen Thema so klassische Compliance, HR oder vielleicht auch nicht HR-Themen?
Also, ich finde, was für mich noch an Schnittstellen zwischen HR und Compliance besteht, alles, was Policies angeht zum Beispiel. Also, wir brauchen für gewisse Themen, natürlich Policies, beispielsweise Reisekosten-Policies, Office-Policy, IT-Policy. Diese müssen Mitarbeitende natürlich umsetzen und einhalten. Das ist für mich zum Beispiel ein enger Schulterschluss. Dann jegliche Art von Verträgen, das ist eher legal als Compliance an der Stelle, würde ich sagen. Dann sind das natürlich Hinweisgebersysteme, also sowas wie die klassischen Whistleblower-Cases, Whistleblower-Hotlines. je nachdem, ob man jetzt ein gelistetes Unternehmen oder ein Private-Unternehmen ist, gibt es da natürlich auch nochmal Unterschiede, wie formell das sein muss. Und ja, was gibt es sonst noch für Compliance-Themen? Eigentlich in Deutschland finde ich weniger verbreitet, aber sobald ich in Märkte gucke, wie beispielsweise UK oder US, Investigation-Prozesse, ne? Da hat man ja häufiger eine Art Formal Complaints, die dann auch wirklich juristisch und gemäß einer Compliance-Richtlinie dokumentiert untersucht werden müssen. Das ist für mich zum Beispiel ein Thema. Und dann nochmal, je nachdem, wie weit man es fassen möchte, finde ich das Thema ESG auch wichtig. Gerade in einem gelisteten Kontext ist das auch, finde ich, immer ein Compliance-Schulterschluss. So, das sind so die Themen, die mir einfallen. Und dann, last but not least, ich finde jetzt gerade mit zunehmenden KI-Fragestellungen natürlich auch das Thema Datenschutz und Compliance in Bezug auf Nutzung von Daten, Nutzung von Agents etc. etc. Das ist ein nächstes Thema, wo ich jetzt als allererstes immer an Compliance denke. Wie sieht es denn bei dir aus, Anjali? Habe ich die Themen abgeklopft oder irgendwas Großes vergessen?
Ja, frag mich das bitte, während der Jurist mit dem Compliance-Schwerpunkt da ist. Ich gebe erstmal weiter.
Ja, also was ich da noch hinzufügen kann, also erstmal Annika, genau, das ist genau die Richtung. Ich meine, man muss sich überlegen, dieser Begriff der Compliance, das ist ja, ich meine, es ist ja nun mal nichts Deutsches. Das ist etwas, was so ein bisschen auf Deutschland ausgewälzt wurde. Die Art und Weise des Verständnisses von diesen Themen. Aber was mir auffällt, klar oder einfällt, das Hinweisgeberschutzthema auf jeden Fall. Du hattest auch erwähnt, Datenschutz im HR, noch nicht mal nur KI-spezifisch. Natürlich jetzt im Rahmen dieser ganzen KI-Umwandlung, Umsetzung, die KI-Verordnung ist da sicherlich ganz groß jetzt auch zu nennen. Aber der Datenschutz als solches, gerade beim Umgang mit Bewerberdaten, mit Mitarbeiterdaten, ist sicherlich der Fokus ganz groß. Ich ziehe auch immer solche Sachen wie das Arbeitszeitgesetz, die Arbeitszeiterfassung, ganz klar auch in den Compliance-Bereich, der natürlich absolut HR-spezifisch ist. Die entsprechenden Vorgaben, gerade auch die, ich will nicht sagen Ungewissheit, die zurzeit herrscht, aber wir hatten ja vor noch gar nicht so vielen Jahren diese neue Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, dass schon aus Arbeitssicherheitsgründen Arbeitszeit zu erfassen ist, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird in den Unternehmen, wie sie umgesetzt wird, wie stark die Dokumentation ist. Auch, wie gesagt, fehlende Gesetzgebung gerade noch dabei, die so ein bisschen den Rahmen noch missen lässt, also damit umzugehen. Aber auch, ne, da kommen wir wieder fast in den Bereich Recruiting bzw. Einkauf von Personalbedarf, Scheinselbstständigkeit, Freelancer, Umgang mit Freelancern. Bei manchen Unternehmen ist das vielleicht manchmal auch mehr in den Einkauf verortet, aber häufig ist das auch, ne, die Schnittpunkte, die Abgrenzung in HR, die man da findet. Oder, und ganz wichtig, da hatte ich gestern noch, war ich noch bei einer Veranstaltung dabei, ja, die liebe Entgelttransparenzrichtlinie. Ja, der Juni lässt grüßen. Ich glaube, ein bisschen über zwei Monate muss eigentlich das Ganze in Deutschland umgesetzt sein. Das wird HR-Compliance hoch und runter sein.
Ja, für alle die mehr zum Entgelttransparenzgesetz hören wollen, wir haben in der Episode 81 eine Sonderfolge dazu gemacht. Mein Gefühl wäre, dass wir jetzt über die Themen reden, die nicht ganz so offensichtlich sind. Also vielleicht dieses ganze Thema Hinweisgebergesetz, was hat sich geändert und vielleicht jetzt nicht dahingehend, dass HR die Datenschutzbestimmungen mit bei den Arbeitsverträgen schicken muss und dass wir Zeiterfassungen haben, weil mein Gefühl ist, die Crowd draußen weiß das alles. Wenn nicht, sagt gerne nochmal Bescheid. Dann machen wir in der vierten Staffel super gerne eine Folge zu, was muss HR alles an Legal-Sachen machen in unserer Operations-Staffel im Winter. Aber was denkt ihr? Nicolas, du hattest schon angedeutet im Vorgespräch, dass es ja da so ein kleines Problem mit dem Hinweisgeberschutzgesetz gibt, beziehungsweise wie man das angeht. Vielleicht für alle zur Einordnung. In meiner Erfahrung ist es ganz oft so, dass das so ein Thema ist, was sich niemand annimmt. Annika, ich bin gespannt, wie du sagst, wie es bei dir ist, weil es so ein bisschen liegt zwischen, das muss doch legal machen. Und es sind aber ganz oft HR-Themen, die besprochen werden. Und es hat ja auch, glaube ich, also ich sag mal so, es ist jetzt nicht die schönste Aufgabe, hinter diesem Postfach zu sitzen.
Ich kenne es tatsächlich, dass es bei Legal liegt. Also so ist bisher meine Erfahrung immer gewesen. Und muss gestehen, hatte da auch nie Sorgen oder Diskussionen mit, bei wem das Thema dann im Ownership letztlich hängt. Also das hat tatsächlich immer gut geklappt.
Und wenn es dann ein HR-relevantes Thema gibt, dann leitet das Legal an euch weiter, oder wie? Also nur, dass man einmal den theoretischen Prozess versteht?
Genau, richtig. Dann wird es weitergeleitet und da dann auch je nachdem, in welchem Bereich diese Frage auftritt, dann auch entsprechend an People Operations oder Talent Acquisition oder Learning and Development.
Nikolas, warum ist das vielleicht ein Problem? Ist das ein Problem?
Ja, genau. Das ist die große Frage. Ist es ein Problem, beziehungsweise muss man es zu einem Problem machen? Also ich hatte einen ganz konkreten Fall damit. Deswegen, Anjuli, hatte ich dir das auch als mal so als Special Case mitgeteilt. Folgende Situation eben. Wir haben ein Unternehmen mit einer entsprechenden Hotline, mit einem entsprechenden Meldetool. Ob das jetzt intern liegt oder ob es, ich meine, wir machen das für einige Unternehmen auch, dass wir quasi die Hotline sind, beziehungsweise der Empfänger der E-Mail sind, um das erstmal quasi das, den Prozess aufzunehmen, um es dann nachher abzustimmen, quasi als Externe. Sowas machen wir auch. Aber wie gesagt, sowas ist etabliert in einem Unternehmen. Und dann kommt aber der Whistleblower, der Hinweisgeber, und nutzt einem auch quasi das Gespräch mit dem HR-Mitarbeiter. Und als HR-Mitarbeiter, der Sachverhalt wird in einem vertraulichen Gespräch diskutiert. Es ist noch nicht mal wirklich rauszukriegen, ob der Mitarbeiter das auch schon in den entsprechenden Meldekanal gegeben hat. Auf jeden Fall kommt es zu dieser Schilderung des Vorfalls. Und es ist eigentlich echt die Frage, welche Handlungspflichten dann auf Seiten HR bestehen. Ein Thema Vertraulichkeit, die Frage der Art und Weise. Welche Rolle hat eigentlich HR dabei? Und da muss man vielleicht auch mal sagen, auch HR kann unmittelbar eine Meldestelle sein. Also das ist eine Frage der Etablierung, ob das möglicherweise so eingesetzt wird vom Unternehmen. Im Sinne von, oh, jetzt habe ich die Informationen bekommen als HR-Mitarbeiter, bin damit halt auch ein Hinweisgeber. Und ist es dann meine Pflicht, meine Anforderung, quasi die E-Mail an den Meldekanal zu senden? Wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell abhängig von der Art und Weise, wie diese Meldestelle im Unternehmen kommuniziert wurde. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich in einem Unternehmen bei einem Fall hatte, wo wir dann eben lange darüber überlegt haben.
Nikolas, warte, bevor du die Problematik noch vertiefst, diese Whistleblower-Hotlines. Also wenn ich als Mitarbeitende rufe da an oder gebe den Hinweis, dass das Arbeitszeitschutzgesetz missachtet wird. Ne? Also dass da immer alle 12 Stunden, keine Ahnung, auf der Baustelle stehen. Und das gebe ich an diese Whistleblower-Hotline. Was ist denn rechtlich die Erwartung, was damit passiert? Also muss wer auch immer hinter dieser Hotline sitzt, das Problem lösen? Müssten die sich selber anzeigen? Muss das zum Vorstand oder zur Geschäftsführung gebracht werden? Weil für mich als Nicht-Juristin ist das schon mal gar nicht klar. Weil ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wenn mir jemand erzählt, ey, übrigens, der Jochen arbeitet jeden Tag 12 Stunden, dass da eine also weißt du, worauf ich hinaus will, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede?
Ich weiß, worauf du hinaus willst, genau. Und das ist so ein bisschen gerade das Problem, ja. Du bist als Mitarbeiter der HR, Mitarbeiterin der HR-Abteilung, bist du schon exponiert im Unternehmen. Du hast diese Vertrauensrolle, du bist quasi der Mittler zum Arbeitgeber. So, wenn jetzt in einem Unternehmen gar nicht so klar kommuniziert wurde, was eigentlich der normale Meldekanal ist, kannst du theoretisch auch als Meldekanal angesehen werden. Mit dem Ergebnis, dass just in dem Augenblick du dann eben erstmal die Formalien erfüllen musst, ne, von wegen Empfangsbestätigung, Mitteilung der entsprechende Fristen, wann du wie zu antworten hast, dass du dich des Falles annehmen musst, dass du den Sachverhalt aufklären musst, dass du also selber in die Aktion treten musst, wenn du ein wirklich Meldekanal bist.
Aber ob ich ein Meldekanal bin oder nicht, kann ich ja nicht in dem Moment entscheiden, oder? Also das wäre ja super schön, jemand erzählt mir das, sage ich, nee, hier mit so Fristen und Eingangsbestätigung und Handlungsnoträumen. Also weil zum Beispiel, was du jetzt sagst mit dieser Bestätigung und Eingang und ich mache das, aber im Normalfall, wenn jemand zu HR kommt, dann läuft das ja ganz oft nicht so. Also wenn jetzt jemand ein offizielles Meeting und ich möchte mich beschweren, dann schon. Aber im Normalfall, wenn da jemand kommt und sagt so, ey, ich sammle hier gerade 500 Überstunden, würde ich das per se jetzt nicht verstehen, als da hat jemand gewhistleblowed und ich muss ganz viel machen.
Würde ich auch nicht so sehen. Ich würde es auch erstmal als vertrauliches HR-Gespräch und als, ich sag mal, eine Art Problem-Solving werten. Also sagen, passt auf, hier hat mir einer meiner Mitarbeitenden hat mir ein Problem geschildert. Und auch da ist ja immer der Unterschied, ne? Wenn so Probleme bei mir landen, frage ich zum Beispiel immer, okay, was wünschst du dir gerade von mir? Sagst du, eigentlich wünsche ich mir gerade keine Lösung, sondern eigentlich möchte ich gerade nur ein offenes Ohr und möchte das einmal gerne aussprechen? Oder man wünscht sich schon eine Art irgendwie gemeinsame Lösungsfindung, gemeinsames Diskutieren? Und vor allem, wenn sich Mitarbeitende vertrauensvoll an mich im Einzelgespräch wenden, frage ich schon immer im Nachgang, was möchtest du denn gerne, was ich jetzt tue? Möchtest du, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird? Dann bleibt es vertraulich. Oder ist das etwas, wo du sagst, ich darf zu deiner Führungskraft gehen, zu dem jeweiligen Vorstandsressortleiter gehen? Das ist so zumindest für mich so die Realität von HR-Arbeit. Ich muss sagen, bei mir ändert sich das Ganze, wenn ich wirklich einen schriftlichen Complaint bekomme. Und da sehe ich das auch nochmal ein bisschen anders gegenüber den gerade USA oder auch UK, wo wir einfach sagen, da ist dieses Thema, wenn du da in einer E-Mail gewisse Worte drin findest, weißt du, das könnte mir halt gerade rechtlich total um die Ohren fliegen, wenn ich nicht damit jetzt eine absolute formelle Investigation einleite. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde auch an der Stelle nicht direkt immer sagen, okay, das ist hier jetzt formell eingegangen, sondern ich hätte halt das Gespräch mit dem Datum im Kalender und würde einmal fragen, wie gehen wir denn jetzt auseinander? Also was sind jetzt die nächsten Schritte?
Aber wenn ich da gleich darauf antworten darf, liebe Annika, das ist genau der richtige Ansatz. Ne? Dies sind genau die Fragen, die zu stellen sind. Ich meine, in 99% der Fällen bist du als HR-Mitarbeiterin auch nicht, also sollte so ein Meldekanal klar kommuniziert sein. Ich rede hier eigentlich von den Situationen, in denen tatsächlich noch eine gewisse Unsicherheit besteht, wie das Ganze einzusetzen ist und welche gerade, ne, von wegen was, als was sieht mich gerade der Mitarbeiter? Bin ich derjenige, der Empfänger eines Complaints? Wie habe ich dann damit umzugehen? Beziehungsweise, wenn ich dieses Image vermittelt habe oder wenn dieses Image im Unternehmen besteht, dass HR auch für sowas da ist, könnte man im Endeffekt so eine Handlungspflicht da rein interpretieren. Aber deswegen ist gerade genau die Rückfrage, die Kommunikation so absolut im Fokus, absolut wesentlich. Ja, was erwartest du von mich? Und vor allem tatsächlich das Thema Vertrauen beziehungsweise Verschwiegenheit als solches. Ne? Als HR-Mitarbeiterin sich dann umzudrehen und innerhalb des HR-Teams zu sagen, oh Gott, wir haben da mehrere Themen. Da kam jemand an und hat das die eine Arbeitszeitverletzung angekreidet. Muss man halt höllisch aufpassen bei den Sachen. Deswegen ganz wichtig, die Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Was willst du von mir? Welche Rolle habe ich? Soll ich das eskalieren? Soll ich es nicht eskalieren? Oder dann halt auch der Hinweis, du weißt doch, wir haben einen ganz offiziellen Meldekanal. Das ist deine Option, auch um in den Schutz zu kommen, der sich ja aus dem Hinweisgeberschutzgesetz ergibt. Bitte melde dich noch zusätzlich daran.
Für mich einmal die Frage, ich mache eine offizielle Whistleblower-Beschwerde zur Arbeitszeit. Und dann passiert nichts damit. Also das bleibt liegen. Was passiert denn da?
Du meinst das Gesetz als solches, welche Pflichten den Kanal treffen? Also ne, wir kommen jetzt mal weg von HR, sondern tatsächlich so ein bisschen Hinweisgeberschutz. Das Hinweisgeberschutzgesetz sagt uns ganz klar, in welchen Fristen wir agieren müssen. Also ne, es gibt Verpflichtung zur zuerst mal von wegen Empfangsbestätigung. Es gibt dann einige Fristen, die ausgelöst werden, wie reagiert werden muss. Also es muss erstmal eruiert werden, ist das tatsächlich ein Hinweisgeberthema? Reden wir hier tatsächlich über Rechtsverstöße, die in den Schutz bzw. die in den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fallen? Oder beschwert sich da jemand nur über die Qualität des Essens der Kantine? Auch das findet man manchmal in diesen Portalen. Dann ne, gibt es entsprechende Reaktionspflichten des Empfängers. Und dann ist es die Frage, ob es eine externe Meldestelle oder eine interne Meldestelle ist, eben die Eskalationsanforderungen, sprich, wenn sich eben hier ein Verstoß gegeben hat, dass das dann eben eskaliert wird, dass eine Investigation eingeleitet wird und so weiter. Und dann auch natürlich ganz klar, dass der Hinweisgeber über diese Investigation informiert wird, beziehungsweise nicht die Details des Outcomes, aber über die Tatsache eben, dass sich der Sache angenommen wurde.
Aber das heißt doch, als ganz konkrete Gefahr für HR, ich als Mitarbeitender melde das meinem HR-Business-Partner auf dem Flur, gehe davon aus, dass ich hier eine Whistleblower-Information-Prozess in Gang gesetzt habe, weil ich habe das ja jemandem offiziell gesagt, der ja für meine People-Themen zuständig ist. Der HR-Business-Partner oder die HR-Business-Partnerin sagt, ja, kümmern wir uns drum, gut, dass wir es wissen. Du weißt ja auch ganz oft, dass die Leute eh zu viele Überstunden in dem Bereich machen. Dann gehst du zum Chef und sagst, hier, die Johanna hat sich beschwert, Überstunden, guck's mal drauf. Der Chef sagt, ja, brauchen wir Leistung, bla, 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 welche Ausreden es auch immer gibt. Und dann endet das, weil das passiert ja oft, dass das dann endet. Weil HR hat ja gesagt, pass mal ein bisschen mit den Überstunden auf. Und im schlimmsten Fall meldet doch dann Johanna irgendwo anders außerhalb des Unternehmens und sagt, ich habe da schon mal drauf hingewiesen über den Whistleblower-Kanal. Es ist nichts passiert und dann haben wir doch ein Riesenthema, oder?
Genau, dann haben wir ein Riesenthema, vor allem was, sagen wir es mal so, die Reputation angeht. Ne? Rein rechtlich könnte das Thema insoweit klein machen, dass wirklich die Kommunikation klar ist, dass es eben diesen einen Hinweisgeberkanal gibt. Punkt. Ex aus. Mehr nicht.
Wenn es denn so ist.
Aber tatsächlich, wenn diese Sache nicht so klar kommuniziert ist und HR immer so ein bisschen nebenher dabei, auch bei diesen Themen dabei weitergelaufen ist, dann hat man möglicherweise auch ein rechtliches Thema. Aber in den Brunnen gefallen ist das Kind zumindest sicherlich, was die Reputation angeht. Also das sind natürlich Sachen, die man nicht über sein Unternehmen lesen will.
Das heißt, als HR ungeschminkt Direkt-Tipp, würdest du den Unternehmen sagen, definiert diesen Prozess und wahrscheinlich auch, schult aber auch euer HR-Team, welche Fälle ihr eskalieren müsst und welche ihr selber managen könnt, weil ich mochte die Idee von der Annika zu sagen, was erwartest du jetzt von mir, aber gegebenenfalls reicht das ja nicht. Also es reicht ja nicht, wenn Annika sagt, was erwartest du von mir, der Mitarbeiter sagt, ich wollte es nur mal loswerden und es ist aber eigentlich ein Whistleblower-Thema. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, würde ich nämlich tippen.
Ja, genau, da kommen wir wieder, ne, da schließt sich der Kreis. Ja. Die Weisheit meiner Eltern. Aber genau so ist es. Ne? Also man sollte klar kommunizieren, wo sind die Kanäle, möglicherweise halt auch klar definieren, dass es eben nicht HR, dass es nicht legal ist oder wer auch immer, sondern es klar zu strukturieren. Also deswegen beraten wir häufig auch in die Richtung, sucht euch eine externe Meldestelle, richtet sowas ein, da gibt es jede Menge Anbieter, die dann auch mit Kanzleien zusammenarbeiten, um so quasi den Erstkontakt aufzustellen. Also nach dem Motto, zieht es ganz klar aus dem Unternehmen raus. Denn wenn das nämlich im Unternehmen haltet, habt ihr dann immer möglicherweise diese Twitter-Stellung und müsst das klarstellen. Aber dann, wie gesagt, sicherlich eine Schulung der Mitarbeiter, der HR-Mitarbeiterinnen, dass man sagt, wie reagiert ihr darauf? Klare Kommunikation, wie willst du es eskaliert wissen, beziehungsweise wie willst du es von uns gehandhabt wissen, was erwartest du von uns als Reaktion, aber dann eben im Zweifel an die HR-Mitarbeiter klare, ne, so ein bisschen die Use Cases aufbauen, die Verschwiegenheitspflicht, die Eskalationsthemen, möglicherweise halt auch dann der Rat, du, wenn er sowas auf den Tisch bekommt, dann eskaliert ihr das eben als Hinweisgeber. Wenn ihr nicht, bevor ihr es liegen lasst und nichts damit macht, dann berichtet es selber in den Kanal rein. Da sollte man oder könnte man sich so ein Use Case mal aufbauen und Handlungsrichtlinien andenken.
Was ich erleben durfte, einige Prozesse beobachtend, ist, dass auch das Hinweisgebersystem nicht immer ganz korrekt genutzt wird. Dass das in Teilen auch fälschlich genutzt wird von Menschen, die ihrer Führungskraft oder jemandem aus dem Vorstand nochmal irgendwie eins reindrücken möchten. Damit ja was lostreten und auch bei betroffenen Personen halt echt was kaputt machen. Ne? Weil ich finde, wenn ich solche Whistleblower-Cases bekomme, ist es die Pflicht des Unternehmens, die auch wirklich entsprechend zu investigieren, zu dokumentieren und auch zu sagen, wir haben uns dem nach bestem Wissen und Gewissen und allem, was in unserer Macht steht, haben wir das Thema geprüft und sind zu folgender Entscheidung gekommen. Und Missbrauch von solchen Systemen, das ist auch was, worüber wir, finde ich, einmal sprechen sollten, weil leider habe ich davon schon ein paar Fälle gesehen, auf dem Tisch gehabt und kann nur sagen, das war für alle Beteiligten und auch Betroffenen echt nicht so schön. Und da würde mich mal total interessieren, wie viele solcher Fälle siehst du in deiner Rolle und wie ist dein Blick auf dieses Thema in Summe?
Schwierig. Also es war ja eine lange politische Diskussion, überhaupt dieses Hinweisgeberschutzgesetz zu etablieren, beziehungsweise es wurde dann ja, kam ja über Europa rein zu uns nach Deutschland. weil es, wie soll man sagen, ja eigentlich insgesamt basiert ist so ein bisschen ja auf den fast angelsächsischen amerikanischen Ideen der, ja, Rechtsfindung ist jetzt falsch gesagt, aber doch der Art und Weise, mit solchen Themen umzugehen, sowas in den Vordergrund zu stellen. Also ich fand das früher, als ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert wurde, fand ich das ein bisschen systemwidrig für Deutschland. Aber angesichts der Realitäten in Unternehmen und sicherlich auch den Ausgrenzungen, Mobbing-Cases und so weiter, ich bin kein Gegner vom Hinweisgeberschutzsystem, das möchte ich mal ganz klarstellen. Aber es ist in der Tat Missbrauch. Ist das Missbrauch? Man hat damit ein System geschaffen, eine Art Kommunikationskanal aufzubauen, der halt auch, ja, ich meine, Missbrauch klingt immer so vorsätzlich, als ob die Leute bewusst irgendwas Böses machen. Aber das, was mir auffällt, und das ist ein hoher Prozentsatz, ich muss sagen, wirklich ein hoher Prozentsatz dessen, was wir haben, was wir in Cases haben, ist, dass häufig falsche Kommunikation, Missverständnisse, ja, eigentlich zwischenmenschliche Defizite, die auf einmal in diesen Kanal gebracht werden. Also prozentual ist das schon ein hoher Ansatz. Deutlich über 50%, muss ich sagen. Also, dass wenn wir mit solchen Cases befasst werden, wir in die Investigation gehen, weil das, ich meine, das sind häufig auf den ersten Blick wirklich relevante Dinge, die das Mobbing in den Vordergrund stellen, häufig auch Geschlechterdiskriminierungen sind, häufig Minderheitendiskriminierungen sind, die dann vom Unternehmen, von unseren Mandanten aufgegriffen werden, weil man sowas im Unternehmen nicht stehen lassen will. Und dann geht man in die Interviews und dann hört man sich das an. Häufig ein immens großer Aufwand, allen Leuten das gehört zu geben, allen Leuten ihre Sichtweise von den jeweiligen Sachverhalten einzuräumen. Und am Ende schreibt man dann nachher den Bericht und sagt, im Endeffekt Defizit der Kommunikation, fehlverstandene Themen, schwierig das dann zu handhaben. Und das sind verdammt viele, viele Fälle, in denen dann unser Rat, das ist dann kein juristischer, ist dann am Ende, wir haben hier keinen Compliance-Fall, aber wir haben einen Kommunikationsfall. Unsere Empfehlung ist folgendes. Ganz plump gesagt, setzt die Leute mal zusammen, Mediation, um diese Themen tatsächlich in den Griff zu bekommen. Das sind wirklich häufig im hohen Prozentsatz unsere Ergebnisse. Was das natürlich für dieses ganze Institut bedeutet, was häufig ist ja so eine Empfehlung, Mediation genau das Richtige. Nur das Hinweisgeberschutzgesetz tritt eine Investigation los, die für das Unternehmen ja auch richtig viel Geld kostet. Richtig, richtig, richtig viel Geld kostet. Um dann nachher, wie gesagt, in über 50% der Fällen mit der Empfehlung rauszugehen, setzt euch mal zusammen und diskutiert die Sache. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, Annika, aber es ist tatsächlich ein hoher Anteil. Und es
beantwortet die total und ich finde das ganz spannend, sich diesem Anteil nochmal bewusst zu werden, weil auch da, ich hatte tatsächlich bereits Fälle auf dem Tisch, die ich begleitet habe, wo ich auch Mitarbeitende begleitet habe, die quasi beschuldigt waren in diesem Whistleblower-Case, wo es wirklich eine boshafte Absicht dahinter gab und wo ich wirklich sage, das hat auch, wenn man im Nachgang nochmal mit ein bisschen Abstand mit den Personen gesprochen hat, das hat echt was mit denen gemacht. Das lässt sich dann auch mit, die Investigation ist durch und du hast dir nichts vorzuwerfen. Damit lässt sich dann auch in der Regel nicht komplett auslöschen, sondern es begleitet die Person noch weiter. Und ich finde genau diese Tatsache, dass du gerade sagst, ein Anteil, wo du sagst, das hat dort eigentlich nichts zu suchen, finde ich wahnsinnig spannend. Danke für die Ausführung.
Das stimmt natürlich. Also ich möchte nicht Missbrauch eines Systems verteidigen. Ne? Also wenn jemand bewusst sagt, ich nehme jetzt die Whistleblower-Hotline, um jemanden was reinzuwürgen, weil der Jochen hat mir meine Gehaltserhöhung nicht gegeben und deswegen bin ich richtig angepisst und da mache ich jetzt einen Case draus. Ich möchte diese Fälle gar nicht verteidigen und da muss man auf jeden Fall vorgehen. Ich glaube aber, in den Fällen, wo das so eskaliert, haben wir ja ein anderes Problem. Und das ist ja ein ganz klares Zeichen, dass wir ein kulturelles Thema haben, wenn jemand zu diesem Mittel greift. Und ich finde, wenn rauskommt, dass das jemand missbräuchlich benutzt hat, dann finde ich, sollte diese Person auch rausgeworfen werden, das sollte kommuniziert werden, da sollten Konsequenzen draus kommen. Man sollte vielleicht nochmal besprechen, Whistleblower sind diese Sachen, das ist kein Missbrauch, so ein bisschen wie ein Feueralarm. Also wenn jemand den Feueralarm illegal benutzt, dann haben wir ein anderes Thema. Ich glaube, es ist aber gut, dass Unternehmen gezwungen werden, einen anonymen Kanal für solche Sachen zu haben. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das haben. Und ich habe so ein bisschen so ein Störgefühl gehabt, weil ich nicht will, weil ein paar Leute, die das System missbrauchen, wir jetzt sagen, diese ganze Institution ist schlecht, weil das kostet so viel Geld, wenn man das umsonst investigiert. Also mir ist das schon klar. Ich finde aber, es ist trotzdem wichtig, Leuten diese Chance zu geben, gerade in Unternehmen, wo wir kein gutes HR haben, wo vielleicht die Regeln doch eher im Graubereich interpretiert werden. Ich würde halt solche Sachen, wie ihr das gerade beschrieben habt, immer nehmen und zu sagen, wir gucken jetzt mal, was sind denn hier the ways of working? Wie arbeiten wir denn hier zusammen? Vielleicht sogar, was für Leute haben wir denn an Schlüsselpositionen, die sich so verhalten? Also warum ist denn jemand da und will dem Vorstand so hart eins reinwürgen? Also was ist denn da passiert? Haben wir da noch andere Leute, die auch so Gefühle haben, die vielleicht nicht ganz so krass sind? Ist natürlich schade, wenn das alles sehr teuer wird, weil man die externen BeraterInnen braucht und sowas, aber...
Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Von wegen Missbrauch ist ein hartes Wort dabei. Ich glaube, also ein absichtlicher, vorsätzlicher Missbrauch im Sinne von, ich wirke dem jetzt was rein, da bist du in der Pflichtverletzung. Da kannst du halt auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen für diese Person. Da bist du dann natürlich schon in Verleumdung, Beleidigungs- und ähnlichen, auch strafrechtlichen Delikten. Also auch da müssen sich natürlich die Whistleblower schon so ein bisschen zurückhalten.
Anzeige ist raus.
Genau. Also wenn wir da in den Vorsatz gehen, müssen wir da wirklich aufbauen. Da sollten die Leute aufpassen. Aber das, was ich betonen wollte, ist eben der Punkt, dass das ein Kanal ist, der eben häufig für Kommunikationsdefizite benutzt wird. Und der, na, du sagst, es ist ein kulturelles Thema. Das ist das, was ich meinte, ne? Von wegen, wie gehen die Deutschen unsere Systeme damit um? Das war sicherlich in der Vergangenheit nicht sonderlich proaktiv. Jetzt haben wir dieses System, wie gesagt, in meinen Augen ein bisschen systemwidrig, aber das haben wir oktroyiert, das ist jetzt in place und das ist auch gut so. Aber wir müssen halt so ein bisschen lernen, damit umzugehen, das zu bewerten. Und wir haben halt eben, wie gesagt, häufig schießen wir damit mit Kanonen auf Spatzen. Aber ich habe auch nicht die Lösung, dass ich sage, wie kriege ich es denn raus, womit soll ich denn jetzt schießen auf den Spatz oder beziehungsweise ohne zu wissen, ob es nun ein Spatz ist oder etwas Größeres. Man kann es dann ja auch fast positiv bewerten, dass man sagt, zum Glück sind häufig diese Themen, die im Unternehmen vorfallen, vielleicht gar nicht so dermaßen systemisch verankert, sondern sind halt einfach auch in vielen Fällen Misskommunikation, Missverständnisse und ähnliche Sachen. Und dann ist ja auch schön, dass man die so schnell ausräumen kann. Fakt ist, aber teuer sind sie trotzdem häufig in der Konstellation. Ne?
Ich finde, das ist eigentlich ein ganz tolles Schlusswort für die Compliance-Folge. Ihr Lieben, wenn wir aus der Folge etwas mitnehmen, was ich morgen als HR umsetzen kann, um nicht mehr Albträume zu haben, wenn es um das Thema Compliance geht. Was wäre euer Tipp für mich Dienstagmorgen umsetzen, nachdem ich die Folge gehört habe?
Was ich mitnehmen würde oder was ich raten würde, Nummer eins, Themen erstmal generell ernst zu nehmen und Themen nicht einfach abzubügeln. Und auch da, ich weiß, dass in Teilen, wenn man total viel zu tun hat und Beschwerden bekommt zu einem Thema, man dann denkt, ach, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm. Bitte schaut da genau hin, holt euch im Zweifel auch da über eure Rechtsabteilung Hilfe, wie handelt ihr das Thema richtig? So, und da müsst ihr noch keine Namen von der Person oder sonst wem nennen. Man kann ein Thema höchst vertraulich behandeln, aber man kann sich trotzdem irgendwo auch absichern als HR-Abteilung. Und das Zweite, schieß nicht mit Kanonen auf Spatzen. Nicht alles braucht eine formelle Investigation. Habt einfach ein gewisses Augenmerk. Und wenn ihr sagt, ihr seid euch noch unsicher, wie ihr das Ganze einschätzen sollt, weil noch nicht so viel Erfahrung da, dann holt euch Partner des Vertrauens. Ist das die interne Rechtsabteilung? Ist das ein externer Partner? Und besprecht diese Themen einfach durch. Und man kann sie natürlich trotzdem vertraulich behandeln. Man muss dabei nicht Namen oder sonst was auf den Tisch legen, wenn man gerade aus einem Gespräch mit Mitarbeitenden kommt.
Ich glaube, für mich war das große, große Learning, dass man wirklich auch nochmal das HR-Team schulen muss, nicht auf das Thema, wo reagieren wir drauf, weil ich glaube, da hat man als HR meist ein gutes Gefühl, sondern wirklich nochmal auf dieses, es kann sein, dass hier ein formeller Whistleblower-Prozess gelauncht wurde und es gibt Themen, die musst du als Businesspartner oder als Opsi auf jeden Fall irgendwo hin kommunizieren und nicht, wie das ja oft sonst HR-Arbeit ist, zu sagen, ich manage das. Also ganz viel von HR-Arbeit macht man ja, wo man sagt, komm, wir reden nochmal und ich rede mal mit dem und dann finden wir schon eine Lösung. Und gerade Compliance ist ja auch ein tolles Thema, um mal ein bisschen crossfunktional zu arbeiten. Also um sich mal mit einer Finance und Legal und Tax hinzusetzen und zu sagen, wie können wir zusammen das hier als guten Prozess abbilden? Und das ist ja eigentlich immer schön, wenn man mit den anderen Operations zusammenarbeitet. Aber das letzte Wort gebe ich natürlich unserem Experten.
Ja, vielen Dank. Also ich finde, da habt ihr schon richtig gute Takeaways rausgenommen, zumindest aus meiner Perspektive. Vielleicht eine Sache nochmal, tatsächlich auch so ein bisschen eigene Due Diligence der Rolle von HR bei diesem Thema. Vielleicht tatsächlich auch nochmal mit dem Compliance-Team beziehungsweise auch mit dem jeweiligen Verantwortlichen für das Hinweisgeberportal mal zu besprechen. Wie ist das eigentlich kommuniziert worden bei den Mitarbeitenden? Welche Rolle sieht auch dieses Team in der Funktion von dem einzelnen HR-Mitarbeitenden, der möglicherweise mit diesen Themen konfrontiert ist? Und dann ganz klar, aber das hattet ihr jetzt auch schon erwähnt, eben dieses Thema Vertraulichkeit. Ne? Das HR-Team, was dann nachher selber die Köpfe zusammensteckt, um den Case A oder B zu diskutieren, auch da muss man schon höllisch aufpassen. Der angesprochene HR-Mitarbeitenden wird dadurch auf einmal eben ein Teil des, ich will nicht sagen des Problems, das nicht, aber ein Teil der Lösung beziehungsweise die Reaktion per se ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Und da dann lieber eben den sicheren Weg gehen, sich selber als Teil des Prozesses zu sehen, sprich möglicherweise die Sache selber in den Meldekanal reinzuschütten, aus der eigenen Perspektive, wie es man da mitgekriegt hat, da sicherlich eher den sicheren Weg gehen und Vertraulichkeit, wie gesagt, habe ich es auch schon ganz oben hinstellen.
Wenn ihr euch jetzt denkt, oh, wie soll ich das machen, meldet euch bei Nicolas für alles, was die Legal-Seite geht. Wenn ihr euch denkt, hey, ich habe da eigentlich ein Kulturthema und würde da gerne mal dran, meldet euch bei mir, das ist meine Baustelle. Ihr Lieben, wir sind im letzten Drittel der aktuellen Folge. In den nächsten Folgen werden wir aufgrund des großen zuhörenden Interesse nochmal das Thema KI uns ein bisschen mehr angucken und reden über Change Management und Upskilling bei KI. Es wird sehr spannend, die nächsten drei Folgen. Nur das schon mal. Ich möchte an dieser Stelle nochmal an unsere fantastischen HR-Horror-Stories-Aufruf erinnern. Wir haben tolle Preise und wir haben schon viele tolle Geschichten gehört. Wobei toll, liebe Annika, ja, das falsche Wort ist bei manchen dieser Geschichten, aber sie sind auf jeden Fall, sie machen was mit einem. Wenn ihr uns erreichen wollt, wie immer über LinkedIn oder über info@hr-ungeschminkt.de. Nicolas erreicht ihr über LinkedIn und wir verlinken natürlich auch Kontaktdaten in den Shownotes. Ich hoffe, euch beiden hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich hoffe, euch da draußen hat es so viel gefallen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Folge, liebe Anjali, und vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart.
Vielen Dank. Ja, auch von meiner Stelle, liebe Anjali, liebe Annika, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und alles Gute dann noch.